Ja, schön, dass wir hier zusammen sind, dass der Saal auch gut voll ist. Herzlich willkommen alle. Und ich würde gerne mit euch Fortsetzung machen mit der Predigtreihe über Elia. Und ihr dürft schon mal das zweite Königebuch aufschlagen. Die Geschichte Elias beginnt ja im ersten Königebuch. Und wir haben seinerzeit den Anfang gemacht in Kapitel 17. Haben uns dann durchgearbeitet durch unterschiedliche Stationen aus dem Leben Elias und kommen heute an eine Begebenheit, da habe ich lange überlegt, nehme ich die mit rein in die Reihe oder nicht? Und ich glaube, ihr werdet merken, warum. Ich persönlich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Vielleicht du, keine Ahnung. Also ich finde, es ist eher eine der, ich sag mal, unbekannteren Geschichten aus Gottes Wort, auch aus dem Leben von Elia. Aber ich habe dann gesagt, komm, wenn wir so eine Reihe machen, dann ziehen wir es auch durch. Können wir ja schlecht irgendwas überspringen. Genau, 2. Könige, Kapitel 1. Erstmal machen wir, wie wir es gewohnt sind, einen kurzen Rückblick. Wir befinden uns im alttestamentlichen Israel. Israel ist geteilt in 2 Staaten. Den Norden, der wird im Alten Testament einfach Israel genannt, und den Süden, dieses Land wird Juda genannt. Und Elia war im Nordreich tätig als Prophet. Er kommt aus dem Ostjordanland, aus Tischbe in Gilead, und Gott hat ihn dort zum Propheten berufen. Wir wissen gar nicht viel über seine Person, also vorher erfahren wir gar nichts, außer dass Gott ihn ruft und dass er gehorsam ist und geht. Wir haben uns jedes Mal an diese eine Tatsache erinnert. Jakobus im Neuen Testament greift das auf und sagt, Elia war ein Mensch wie du und ich. Das war kein Überflieger irgendwo, dass man sagt, ja, der konnte mehr als alle anderen oder so. Nein, er war, so wie Jakobus das ausdrückt, ein Mensch von gleichen Empfindungen oder Gemütsbewegungen wie wir. Und doch unterscheidet ihn etwas, zumindest zu meinem Leben, dass er in der Regel sehr eng mit Gott verbunden war und dass er so mit Gott unterwegs war und Gott ihn gebrauchen konnte. Er hat auch Fehler gemacht, auch das haben wir uns angeschaut, aber insgesamt ist er einer der sogenannten großen Propheten, die in Israel tätig waren und eigentlich das Synonym sogar für einen Propheten in Israel geworden. Im Neuen Testament wird oft diese Kombination gebraucht, Mose und Elia. Also das waren so 2 herausragende Persönlichkeiten, Elia einer davon. Ja, und dann haben wir uns ganz viele Stationen angeschaut aus dem Leben dieses Mannes. Er war rege unterwegs, damals zu Fuß im alten Israel. Gott schickte ihn hierhin und dorthin. Und was auffällt bei Elia ist, dass er einfach gehorsam war, dass er loszog, dass er auch gefährliche Aufträge ausführte, und sein Leib und Leben stand oft auf dem Spiel. Aber das hat ihn nicht gehindert daran, für Gott unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass er eben diese Empfindungen hatte wie wir, als die gottlose Königin Isabel ihm androhte, dass sie ihn umbringen lässt. Da ist er weggelaufen. Ja, und da hat er zunächst mal vergessen, dass Gott ihn schützen wird. Also er ist mir sehr sympathisch und die Erfahrungen, die er machen durfte, können uns einfach nur Mut machen. Wir waren beim letzten Mal in 1. Könige 19 gelandet. Nein, das ist falsch. In 21, 1. Könige 21. Das war die Begebenheit, wo König Ahab den Weinberg von Naboth abkaufen wollte. Vielleicht erinnert ihr euch. Und Naboth hat gesagt, das mache ich nicht, weil das mosaische Gesetz vorschrieb, dass man Erbbesitz nicht verkaufen sollte im alten Israel. Ahab war sehr ärgerlich darüber. Und er sorgte dafür, beziehungsweise seine Frau Isabel sorgte dafür, dass Naboth fälschlicherweise angeklagt und hingerichtet wurde, und Ahab konnte diesen Weinberg in Besitz nehmen. Und das war, wie sagen wir so, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Gott sprach jetzt Gericht und er sagte zu Elia, geh zu König Ahab und sage ihm, dass jetzt ist genug, ich werde dich richten. Du wirst sterben, deine Familie wird gerichtet, die genauso gottlos lebten, ihr werdet sterben. Es wird niemand aus deiner Nachkommenschaft deine Dynastie fortsetzen und so weiter und so fort. Und wir hatten uns angeschaut, dass Ahab sehr schockiert war über diese Gerichtsbotschaft und tatsächlich Buße tat. Das war so der Schwerpunkt in der letzten Predigt, dass wir darüber nachgedacht haben, was bedeutet das. Und trotzdem Gott dann Gnade schenkte und sagte, weil Ahab umgekehrt ist, wird es nicht zu seinen Lebzeiten geschehen, dieses Gericht Gottes, stand das Gericht, die Gerichtsandrohung dennoch im Raum. Und wir werden heute sehen, dass Gott auch Wort hält. Das Gericht an König Ahab, das wird uns in 1. Könige 22 beschrieben. Aber weil Elia in diesem Kapitel keine Rolle spielt, also nicht vorkommt, haben wir das jetzt mal übersprungen in dieser Reihe. Aber dort lesen wir, dass König Ahab im Krieg gegen Aram, also Syrien, ums Leben kommt. Und Gott damit seine Gerichtsandrohung wahrmacht und auch andere Dinge sich erfüllen, die Elia angekündigt hat. Das Ganze war 3 Jahre später, also 3 Jahre nach der Begebenheit mit Naboth. Manchmal dauert es etwas, aber Gott kommt immer an sein Ziel. Manchmal handelt er sofort, auch da haben wir Beispiele. Manchmal lässt er auch noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ins Land gehen, aber sein Wort erfüllt sich. Und das kann uns auch Mut machen. Gottes Ankündigungen werden wahr. Auch das, was wir für die Zukunft in der Bibel finden, es wird sich erfüllen, früher oder später. Der Zeitplan, den hat Gott. Und dann ist es so, dass der Sohn von König Ahab, Ahasja, König wird. Vielleicht können wir das gerade lesen, 1. Könige 22, über Ahasja, 1. Könige 22, Vers 52. Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 17. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 2 Jahre über Israel. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und ging auf dem Weg seines Vaters, also Ahab, und auf dem Weg seiner Mutter, Isabel, und auf dem Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und er diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder, und er reizte den Herrn, den Gott Israels, nach allem, was sein Vater getan hatte. Das ist ja eine bittere Aussage über den Sohn von Ahab. Wir könnten natürlich sagen, klar, das liegt ja auf der Hand, wie der Vater, so der Sohn. Das ist aber nicht immer vorgegeben. In der Bibel finden wir auch andere Beispiele, wo ein Vater gottlos lebte und seine Nachkommenschaft trotzdem Gott diente. Und auch umgekehrt finden wir es auch. Also es gibt keinen Automatismus. Die Entscheidung muss jeder selber treffen. Auch Ahasja musste diese Entscheidung selber treffen. Diene ich Gott, also Yahweh, dem Gott Israels, oder nicht? Und er traf die Entscheidung, den Götzen Baal anzubeten. Jetzt hatten wir ja gesagt, Gott hatte Ahab ja gesagt, deine Dynastie wird enden. Scheinbar wird sie aber ja erstmal fortgeführt. Ja, das ist richtig. Nochmal, Gott kommt immer an sein Ziel, früher oder später. Und Ahasja war der letzte Sohn Ahabs, der hier König wird. Und später dann, das werden wir ganz am Ende sehen, nochmal sein Bruder, also der Bruder Ahasjas, wird dann auch noch ganz kurz König, und dann endet wirklich diese Dynastie. Also Gottes Wort erfüllt sich. Davon dürfen wir fest überzeugt sein. So, und jetzt kommen wir ins 2. Königebuch und lesen heute das erste Kapitel. Wie gesagt, eine Begebenheit, wo man, glaube ich, nicht allzu oft etwas zuhört. Zumindest war es mein Empfinden so, als ich mal drüber nachgedacht habe. Zeitlich befinden wir uns jetzt ungefähr 10 Jahre nach dem Zeitpunkt, wo Elia seinen Nachfolger Elisa zum Propheten berufen hat, gesalbt hat. Das sollte man einfach auch im Hinterkopf halten. Also es sind ungefähr 10 Jahre, wenn man die ganzen Regierungszeiten der Könige zusammennimmt und die Umstände drumherum, können wir das ungefähr feststellen. So lange liefen Elia und Elisa also parallel als Propheten. Das finde ich auch sehr schön. Und das geht oft so unter. Ja, man denkt, ja, der beruft den und dann geht es irgendwie weiter. Nein, es war noch eine ganze Weile diese Staffelübergabe, die hier stattfand zwischen diesen beiden Männern. Und das ist auch ein schönes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, dass ein Jüngerer in den Dienst eines Älteren berufen wird und dass es dann weitergeht. Lesen wir zunächst einmal jetzt die ersten Verse hier, 2. Könige 1. Moab brach mit Israel. Also Moab ist ein Nachbarland, ein Nachbarvolk östlich von Israel. Okay? Moab brach mit Israel. Das bedeutet, ich will euch kurz erklären, Moab war seit den Tagen König Davids tributpflichtig Israel gegenüber. Also David hat die Moabiter erobert, quasi besiegt, und sie mussten Tribut zahlen jedes Jahr an das Land, waren quasi abhängig von Israel, und jetzt lösen sie sich aus dieser alten Abhängigkeit. Nochmal, Moab brach mit Israel, nachdem Ahab tot war. Und Ahasja, das ist jetzt der Sohn von Ahab, haben wir eben gelesen, fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Das ist irgendwie eine ultra kurze Schilderung von Dingen, die hier passieren. Wie können wir uns das vorstellen? Also Ahasja wird König, er regiert in Samaria im Palast, den Ahab erbaut hatte, und er fällt jetzt durch ein Gitter. Man nimmt an, oder man kann es annehmen, dass es irgendwie im Obergeschoss war und ein Gitter vielleicht entweder die untere Etage abdeckte, wie so ein Lichtschacht, oder es war ein Gitter wie so ein Geländer. Und er fiel halt, wie auch immer, dadurch oder darunter und wurde krank. Das heißt, er hat sich verletzt. Und zwar war es ziemlich übel, wie er sich verletzt hat. Denn wir lesen jetzt weiter. Er sandte Boten und sagte zu ihnen, geht hin, befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Soweit erstmal. Also Ahasja wird krank, eine Verletzung, und er hat irgendwie die Ahnung, das ist mehr als nur ein verstauchter Knöchel. Werd ich davon wieder gesund? Werde ich irgendwie wieder fit werden? Das war seine Frage. Zwei Dinge passieren hier, wo ich gedacht habe, ja, Gott redet sehr ernst zu Ahasja. Einmal politisch, ein Land, das jahrelang mit Israel verbunden war und Tribut zahlen musste, löst sich. Also geopolitische Dinge verändern sich. Und das musste dem König eigentlich zu denken geben. Das war ja nicht irgendwas. Gott redet. Und dann redet Gott auch persönlich zu Ahasja, indem dieser krank wird, sich verletzt, einen Unfall hat und viel Zeit zum Nachdenken hat. Vielleicht kennst du das auch, wenn es dir mal nicht so gut geht und du sitzt im Sessel oder liegst im Bett, dann hast du Zeit zum Nachdenken. Und manchmal, das ist nicht immer, aber manchmal kann es sein, dass Gott uns solche Zeiten schenkt. Als eine Möglichkeit, Ruhe zu finden, aus der Hektik des Alltags mal rauszukommen und nachzudenken über wirklich wichtige Dinge im Leben. Und so war es hier bei Ahasja. Wir können davon ausgehen, das war nicht Zufall, dass das passierte. Und Ahasja dachte ja auch nach, was mache ich jetzt? Ärzte konnten ihm anscheinend nicht helfen. Und so merkte er, ich muss mich an Gott wenden. Aber an welchen Gott? Ja, da gab es Yahweh, den Gott Israels. Und da gab es ja auch diesen Propheten da, ne? Diesen Elia. Aber Papa hat gesagt, Elia ist böse. Elia ist unser Feind. So war die Aussage Ahabs. Also, das mache ich mal nicht. Und Papa und Mama, die haben gesagt, Baal, das ist der wahre Gott. Und in Ekron, das war übrigens im Nordteil des Philisterlandes, also Feindesland, in Ekron, da gab es doch einen Tempel und Priester von dem Baal-Zebub. Und Baal-Zebub, das war ein Götze, der übersetzt bedeutet Herr des Lebens. Hört sich doch gut an. Also schicke ich mal Boten dahin, vielleicht gibt es da irgendwie Hilfe. Gott redet ernst zu Ahasja, aber Ahasja schließt die falschen Schlüsse. Anstatt sich an Jahwe zu wenden, fragt er Baal-Zebub. Übrigens haben die Jahwe-treuen Israeliten, da gab es ja mindestens mal 7000, das hatten wir in einer anderen Begebenheit gesehen, haben diesen Baal-Zebub, also spöttisch Baal-Zebub genannt. Eigentlich hieß er, also jetzt müssen wir nicht durcheinander kommen, Baal-Zebul heißt Herr des Lebens und Baal-Zebub, wie es hier in der Elberfelder wiedergegeben wird, heißt Herr der Fliegen. Okay, das war so ein Spottname, den die Jahwe-treuen Israeliten diesem Götzen gegeben hatten. Und daraus bildete sich, für die, die es interessiert, im Neuen Testament die Bezeichnung Beelzebul oder Beelzebub. Das war der oberste der Dämonen. Ja, das ist aus diesem Gott bei den Israeliten geworden. Also wer sich für diese Zusammenhänge interessiert, daher kommt das also auch im Neuen Testament. Und Ahasja, so habe ich mal nachgeschaut, sein Name bedeutet den der Herr erhält. Und was für ein Trauerspiel, dass er sich hier an diesen Philistergott wendet. So, und jetzt lesen wir mal, wie das weitergeht. Vers 3. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbiter: Mach dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihnen: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Als nun die Boten zum König zurückkamen, sagte er zu ihnen: Warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Sie sagten zu ihm: Ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns: Geht, kehrt zum König zurück, der euch gesandt hat, und redet zu ihm. So spricht der Herr: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Da sagte er zu ihnen: Wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegenkam und diese Worte zu euch redete? Sie sagten zu ihm: Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagte er: Das ist Elia, der Tischbiter. Interessant hier zu sehen, dass Gott alles beobachtet. Er sieht, was Ahasja denkt, er sieht, was Ahasja entscheidet und was er tut. Und er bringt Elia auf den Weg, diesen Boten entgegen, oder er hat ihnen irgendwie den Weg abgeschnitten, sie waren ja noch nicht weit gekommen. Und er kommt ins Gespräch mit ihnen und sagt: Ich habe eine Botschaft für euch von Gott. Gibt es keinen Gott in Israel? Warum wendest du dich, König, warum wendest du dich an diesen Götzen? Und wir könnten das ja noch ein bisschen ausmalen. Dein Vater hat doch schon erleben müssen, dass Baal nichts bewirken kann. Warum machst du den gleichen Fehler? Und er bekommt das Gericht verkündet. Interessant auch, dass Ahasja sofort merkt, was hier abgeht. Er fragt: Wer war das? Wie sah der aus? Und er merkt sofort, das war Elia, weil Elia war bekannt für sein Auftreten. Ja, er lief mit so einem Kamelhaarmantel rum und eher ja, so ein bisschen rustikal on Tour gewesen. Und er merkt sofort, wer das war. Und er merkt auch sofort, ja, das ist der Elia, von dem mein Vater immer erzählt hat und der gesagt hat: Das ist unser Feind. Und wie kann es anders sein, als dass der eine schlechte Botschaft für mich hat? Also es wird sofort in irgendeine Schublade einsortiert hier. was Elia sagt und diese Begebenheit. Lesen wir, was weiter geschieht. Vers 9. Er sandte zu ihm, also der König jetzt, er sandte zu ihm, zu Elia, einem Obersten über 50 Mann und seine 50 Leute. Der ging zu ihm hinauf und siehe, er saß auf dem Gipfel des Berges. Und er sagte zu ihm, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Elia aber antwortete und redete zu dem Obersten über 50 Mann, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Und er sandte nochmals zu ihm einen anderen Obersten über 50 Mann mit seinen 50 Leuten. Der stieg hinauf und sagte zu ihm, Mann Gottes, so spricht der König, komm schnell herunter. Aber Elia antwortete und redete zu ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Da fuhr Feuer Gottes vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich gezögert habe, diese Geschichte zu nehmen heute Morgen? Das ist ja schon hart, was hier passiert. Und man wagt es ja kaum irgendwie, also die wird man ja nicht in der Kinderstunde erzählen, so eine Geschichte, oder? Der König will Elia mit Gewalt holen lassen. Weil er dieses Feindbild hatte und überzeugt war, Elia will mir nur Böses, also muss Elia sterben. Genauso wie Ahab. Genauso wie Ahab reagiert hier Ahasja. Aber Gott schützt seinen Diener. Und das wiederum finde ich so mutmachend. Ahasja hält Elia für einen ernstzunehmenden Gegner. Also wir müssen uns das ja mal vorstellen. Das war ein einzelner Mann. Und der König schickt zweimal 50 Soldaten plus Anführer plus Offizier, um diesen einen Mann gefangen nehmen zu lassen. Ist ja unfassbar. Aber er hatte recht mit seiner Einschätzung. Elia war ein ernstzunehmender Gegner, denn er hatte Gott auf seiner Seite. Außerdem, das vielleicht als Klammerbemerkung zum Wesen des Königs Ahasja, es scheint mir fast, dass Ahasja seine eigenen Leute nicht viel wert waren. Hätte er sonst so einen zweiten Trupp noch losgeschickt? Das war wie eine Masse, die man einfach mal so wie Spielfiguren, die man auf dem Spielbrett hin und her schiebt. Es war ihm fast egal, so scheint es mir, dass sie hier ums Leben kamen. Das spricht übrigens für manche Herrscher dieser Welt, denen es egal ist, was mit Menschen geschieht. Ich habe mir die Frage gestellt und du stellst sie dir wahrscheinlich auch, warum kamen hier zweimal 51 Männer ums Leben? Warum passiert es hier? Das ist ja wirklich so hart und man mag ja fragen, hey, das kann doch nicht sein. Da Gott nicht ungerecht ist, das würde seinem Wesen vollkommen widersprechen, da Gott nicht ungerecht ist, müssen wir davon ausgehen, dass diese Männer hier, jeder Einzelne, die gleiche Einstellung oder eine sehr ähnliche Einstellung wie König Ahasja hatte und dass Gott sie hier bestraft. Dass sie davon überzeugt sind, wir sind im Recht, wir sind stärker als dieser Prophet Gottes, wir sind auch stärker als Jahwe, Baal ist stärker und wir holen den jetzt so, wie wir das wollen. Anders habe ich für mich keine Erklärung hier. Und es ist ja dasselbe himmlische Feuer, was vom Himmel fällt, wie Elia und auch König Ahab übrigens. Und vielleicht war sein Sohn Ahasja auch dabei, das wissen wir nicht, damals auf dem Gebirge Karmel erlebt hat. Ihr erinnert euch an diesen Wettstreit zwischen den Baalspriestern und Elia. Als man die Altäre aufbaute, ein Opfer bereit machte und sagte, der Gott, der mit Feuer antwortet, der sei der wahre Gott. Baal hat es nicht vermocht, aber Jahwe ließ Feuer vom Himmel fallen. Sehr ähnlich wie hier auch. Gott straft Hochmut und Stolz der Menschen. Und das wollen wir festhalten an dieser Stelle, wenn wir es vielleicht auch bis ins Allerletzte nicht erklären können, was hier geschieht. Aber das ist eine eindeutige und ernstzunehmende Botschaft der Bibel. Früher oder später, habe ich eben gesagt, und hier geschieht es sofort. Hier richtet Gott sofort. Und es war quasi auch der Beweis, der erbracht wurde, als Elia sagt, wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann falle Feuer vom Himmel. Einen stärkeren Beweis, dass er ein Mann Gottes war, hätte es eigentlich nicht bedurft. Ich möchte uns zwei Stellen aus dem Neuen Testament mitgeben, die uns das Wesen Gottes, was hier so durchscheint, deutlich machen. Zunächst mal aus Hebräer 10, Vers 31. Dort heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, wer nicht mit Gott versöhnt ist, wer nicht mit Gott versöhnt ist durch Jesus Christus, der hat nichts Gutes zu erwarten. Das ist und bleibt die Botschaft der Bibel und die können wir auch nicht schönreden. Auch wenn sich innerlich einiges sträubt, ja, solche Dinge auszusprechen. Aber das hat sich nicht verändert und es wird sich auch nicht verändern. Es ist furchtbar, und wir dürfen in Klammern hier setzen, unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Botschaft müssen wir verkünden, nach wie vor. Und das ist ja nicht, um irgendwelche Menschen zu ärgern oder ihnen Spaß zu nehmen oder so, sondern um sie zu warnen. Lass dich retten. Lass dich retten vor dem Gericht, was kommen wird. Und für die Zukunft ist es vorherbestimmt. Ich möchte die zweite Stelle aus 2. Thessalonicher 1. Das sind so eindeutige Aussagen, die wir im Wort Gottes finden. Und deshalb dürfen wir diese Botschaft ausrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt zu Jesus, lass dich retten vor diesem Gericht, das kommen wird. Und dann brauchen wir auch keine Angst zu haben vor dem lebendigen Gott und dürfen wissen, wenn wir versöhnt sind durch Christus, dass es nur schön ist, Gott zu begegnen und nicht furchtbar. Aber diese Versöhnung ist die Voraussetzung. Wir gehen wieder ins zweite Buch Könige und lesen weiter ab Vers 13, Kapitel 1, Vers 13. Also jetzt waren diese 102 Männer ums Leben gekommen und jetzt heißt es, und er sandte nochmals hin einen dritten Obersten über 50 Mann und seine 50 Leute. Und der dritte Oberste über 50 Mann ging hinauf und kam und beugte seine Knie vor Elia, flehte ihn an und redete zu ihm, Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50 Mann, teuer sein in deinen Augen. Siehe, Feuer ist vom Himmel herabgefahren und hat die beiden vorigen Obersten über 50 Mann und ihre 50 Leute gefressen. Nun aber lass mein Leben teuer sein in deinen Augen. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Und er stand auf und ging mit ihm zum König hinab. Der dritte Hauptmann, das fällt ja irgendwie auf. Dieser Mann ist anders als die beiden Hauptmänner vorher. Was ist anders bei ihm? Er demütigt sich vor Gott und das macht er deutlich, indem er vor Elia niederkniet und seine Bitten an ihn wendet. Und deswegen dürfen er und seine 50 Mann am Leben bleiben. Und das ist eben komplett anders, was hier geschieht, als das, was wir davor gelesen haben. Er ist sichtlich erschrocken über das Handeln Gottes, das er hier beobachtet hat. Was hat er erkannt? Ich möchte mal 4 Punkte nennen, die er mit Sicherheit hier entdeckt hat für sich persönlich und in seiner Erkenntnis über den Gott Israels und auch über seinen Propheten Elia. Er hat erkannt, wenn Gott hier nicht Gnade schenkt durch Elia, dann wird es mir genauso ergehen. Und deswegen war er zutiefst erschrocken. als er diesen Auftrag bekommt, auch dorthin zu gehen und den Propheten zu holen. Und deshalb handelt er ganz anders. Dieser Schrecken vor dem Gericht hat bei ihm zu einem Umdenken geführt. Und das ist ein interessanter Zusammenhang. Er fürchtet Gott, weil er weiß, es kann mir ganz genauso ergehen. Und wenn ich hier meine Einstellung innerlich nicht ändere, wenn ich genauso mit Hochmut und Stolz hier erscheine, dann wird es so sein, dass das Gericht dieses Gottes uns trifft. Aber ich darf mich demütigen und dann ist Gott gnädig. Ist das nicht ein schöner Weg, den er hier erkennt? Und zum Schluss bringt er das als Bitte vor Elia zum Ausdruck und er darf die Gnade Gottes erfahren. Was muss das für ein Leben gewesen sein für diesen Offizier und auch für seine 50 Soldaten, die das hier hautnah mitbekommen? Wo ihr Leben auf des Messers Schneide steht und wo sie erleben, Gott ist gnädig. Wie schön ist das, dass wir diese Begebenheit hier finden. Und deshalb bin ich froh, dass sie in der Bibel steht und dass wir da gemeinsam drüber nachdenken können. Furcht Gottes. Ich glaube, das ist ein Thema, was sich durch die Bibel zieht und ich möchte ein paar Minuten mit euch darüber nachdenken. Was hier geschehen ist bei diesem dritten Hauptmann, was ihm das Leben gerettet hat, das war Gottes Furcht. Und das Erkennen, wer ist dieser Gott? Wenn ihr den Begriff Furcht des Herrn oder Furcht Gottes oder Gottesfurcht in der Bibel mal sucht, und da ein bisschen die Stellen mal zusammentragt, dann wird ein ganz breiter Strauß deutlich. Also dieses Thema ist sehr breit angelegt und zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und es lohnt sich, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe wiederum 4 Stellen aus dem Buch der Sprüche mal heute Morgen mitgebracht, weil gerade im Buch der Sprüche, wo ja Weisheiten zusammengetragen sind, ist dieser Begriff sehr auffällig oft zu finden. Diesen Vers habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder gehört. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, ist der Anfang der Weisheit. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn du weise sein willst in deinem Leben, dann fürchte Gott. Und ich persönlich empfinde unter dem Begriff Gottesfurcht mehr als nur Respekt zu haben. Dass ich einfach weiß, wer ist dieser lebendige Gott, mit dem ich es zu tun habe. Wir haben das eben gelesen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott verändert sich nicht. Welchen Gott haben wir da, mit dem wir es zu tun haben? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Warum? Das können wir sehr schön bei diesem dritten Hauptmann hier sehen, weil er darüber nachgedacht hat, wer ist Gott und was steht mir überhaupt zu? Wie muss ich diesem Gott begegnen? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Gottes Furcht in unserem Leben bewirkt, dass wir Sünde hassen, dass wir uns scheuen davor zu sündigen, dass wir regelrecht Aversionen bekommen, wenn es darum geht, Böses zu tun. Dass ich einfach weiß, wer ist Gott. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Und dann kommen Beispiele, Hochmut, Stolz, genau das, was wir hier bei diesen ersten beiden Hauptmännern gefunden haben. Einen bösen Wandel, also ein Leben, was in Bosheit geführt wird. Und auch einen ränkevollen Mund. Das bedeutet ja, dass ich Dinge von mir gebe, die Böses bewirken. Ränkevoll, das ist so ein bisschen hintenrum, ja, so rummauscheln und Dinge schönreden oder wie auch immer. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Also die Gottesfurcht hilft mir, nicht in Fallen hereinzutappen, die der Feind Gottes, Satan, uns aufstellt auf unserem Weg, sondern dass wir das wahre Leben finden und genießen und darin unterwegs sind. Gottesfurcht, ein sehr breit angelegtes Thema. Und als vierte Stelle, Sprüche 16, Vers 6. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und hier wird so ein bisschen auch die Kurve schon gezogen in die Richtung, wie wir jetzt uns weiter fortbewegen bei dieser Thematik. Güte und Treue sühnt Schuld. Wir merken, wir brauchen etwas anderes, um befreit zu werden von dem Bösen in unserem Leben. Und das ist die Güte und Treue unseres Gottes. Das, was in Jesus Wirklichkeit wurde. Das, was in Jesus greifbar wurde. Güte und Treue von Gott. Das sühnt Schuld. Gott zu nahen, das hat mehrere Ebenen. Und wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Das ist ähnlich wie das Wortpaar Gnade und Wahrheit. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor einigen Monaten haben wir uns mal damit auseinandergesetzt. Gnade und Wahrheit. Das sind so Wortpaare in der Bibel, die wir immer wieder finden, die zusammengehören, die wir auch nicht auseinander dividieren können. Und das Schöne ist, dass wir beides zu 100% in Jesus Christus finden. Und dass uns das zur Verfügung steht. Gott zu nahen. Gott zu fürchten und gleichzeitig die Aufforderung, fürchte dich nicht, leben zu dürfen. Das geht nur durch Jesus. Gott zu fürchten und gleichzeitig die Aufforderung, fürchte dich nicht, leben zu dürfen, in Anspruch zu nehmen. Und das geht tatsächlich. Und durch Jesus können wir ja Gott überhaupt erst nahen. Lasst uns mal Hebräer 10 aufschlagen und dort die Verse 19 bis 22 uns anschauen. Wir haben ja eben schon aus Hebräer gelesen. Hebräer 10. Da wir nun Brüder, hier können wir sehr wohl auch Geschwister sagen, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist jetzt eine sehr lange Aussage, ich will auch nicht auf die Details eingehen. Vielleicht ganz kurz, es wird das Beispiel des Tempels hier, der Stiftshütte des Tempels herbeigezogen und dieses Vorhangs, der den Menschen trennte vom Allerheiligsten, da wo Gott thronte. Die Hauptaussage dieser Verse hier ist, wir dürfen durch Jesus Gott nahen. Wir dürfen ins Heiligtum, das uns sonst verwehrt ist, weil er selber den Weg dorthin freigemacht hat. Also Gott nahen dürfen wir durch Jesus. Das wäre im Alten Testament undenkbar gewesen, dass ein Mensch einfach ins Heiligtum geht, in die Nähe Gottes. Das durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr und auch nur mit einer Schale voll Blut. Wir dürfen es durch das Blut des Herrn Jesus, das er auf Golgatha vergossen hat, jederzeit Gott nahen, ihm begegnen. Also die Nähe Gottes zu suchen, das können wir durch Jesus. Römer 5, Verse 1 und 2. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang erhalten durch Glauben. Der Weg ist frei. Wir dürfen Gott nahen durch den Herrn Jesus. Und eine letzte Stelle dazu, Epheser 2, Vers 18. Durch ihn, also durch Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das ist das, was die Botschaft des Neuen Testamentes ist, so will ich es mal zusammenfassen. Durch Jesus ist der Zugang frei, weil er bezahlt hat. Und das ist der große Unterschied zu dem, was wir im Alten Testament finden. Dennoch hebt das nicht den Aspekt der Gottesfurcht auf. Also wir haben freien Zugang, ja. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben in diesem Sinne, dass Gott uns richtet, wenn wir mit Christus leben. Als wiedergeborene Menschen brauchen wir uns nicht vor einer Verurteilung durch Gott zu fürchten. Das ist die eindeutige Botschaft der Bibel. Und dem Herrn sei Dank, er, der Herr Jesus, hat die Strafe getragen. Und trotzdem begegnen wir Gott jetzt nicht als Kumpel oder netten Freund oder so. Weil Gott bleibt Gott in seiner Heiligkeit. Sein Wesen ändert sich nicht. Und dieser Zweiklang, der ist mir wichtig, dass wir das heute Morgen noch verstehen und herausnehmen. Und dazu möchte ich auch noch zwei Bibelstellen mit uns kurz lesen. Ich habe sie hier mitgebracht aus 1. Petrus 1, 17 und 18. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wer mittwochabends dabei ist in der Bibelstunde, der erinnert sich jetzt, haben wir gerade gehabt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Interessanter Zusammenhang hier. Lebt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ich persönlich bin überzeugt, dass hier die Gottesfurcht gemeint ist. Und die Begründung, denn ihr wisst doch, was Christus bezahlt hat, diesen hohen Preis für euer Leben. Und eine zweite Stelle noch aus Hebräer wiederum, Kapitel 12 diesmal, Hebräer 12, 28 und 29. Und auch hier ein interessanter Zusammenhang dieser beiden Dinge, die auf einen Punkt kommen. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Geschrieben an gläubige Menschen hier. So, wir machen jetzt einen ganz schnellen Schluss in 2. Könige, damit wir den Text ganz gelesen haben. Wenn du magst, 2. Könige 1 nochmal. Und wir lesen noch die Verse 16 bis 18. Elia geht also jetzt mit zum König Ahasja. Er redete zu ihm: So spricht der Herr, weil du Boten gesandt hast, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, gibt es denn keinen Gott in Israel, um sein Wort zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und er starb nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram, das ist ein Bruder Ahasjas, weil er selbst anscheinend keinen Sohn hatte, Joram wurde an seiner Stelle König im 2. Jahr Jorams des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn. Lasst euch hier nicht verwirren, auch der König in Juda hieß zu der Zeit Joram. Also wortgleich die beiden. Und die übrige Geschichte Ahasjas, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Ahasja stirbt, weil Gott es ihm sagen ließ. Und das Gericht Gottes ist erfolgt. Eigentlich ja eine traurige Geschichte, die wir hier miteinander gelesen haben. Und doch hat es mich persönlich froh gemacht zu sehen, auch hier, Gott sitzt im Regiment, er steuert die Geschichte und er gibt jedem persönlich die Möglichkeit umzukehren. Jedem Menschen. Und wir wollen Gott in der richtigen Einstellung begegnen. Auch als Kinder Gottes. Und diese Wortpaare, die wir in der Bibel finden, nicht auseinander dividieren. Wie schön, dass wir durch den Herrn Jesus Gott freimütig nahen dürfen.